Herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo,
genau.
Nummer 7. Grüßt.
Genau. Ja, Nummer 7. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt doch die echte 7 machen, weil wir irgendwas übersprungen haben, aber...
Ja, nee, wir haben die 6 übersprungen.
Ja, ja.
Ist ja. Ah, so war es, okay.
Ja. Ist wirklich die Nummer 7, den 6 übersprungen, genau.
Leute, ja. Wie geht's?
Ja, also, was soll man sagen? Wie geht's denn dir? Gegenfrage.
Wie geht's André?
Also eigentlich geht's ziemlich gut, aber ihr wisst ja, letzte Woche war ja so ein Ereignis, was uns alle ein bisschen erschüttert hat. Wir wollen eigentlich jetzt nur kurz drauf eingehen. Ein guter Freund von uns ist im Krankenhaus in einer sehr, sehr ernsten Situation und ja, das hat uns natürlich alle ziemlich runtergezogen. Wir wollen jetzt hier nicht weiter auf Details eingehen und ja, falls es in dem Podcast jetzt vielleicht ab und zu mal eine kleine gedämpfte Stimmung gibt, dann wisst ihr warum. Also,
ja. Genau.
Ansonsten ist eigentlich alles gelaufen wie immer. Gartenarbeit, Musik und auch viel auf der Couch sitzen.
Oh, ja, schön. Mein Neid ist mit dir.
Das ist auch nicht so einfach, wie man immer sagt.
Ja? Nee, man muss ja auch immer aufstehen und so. Ne?
Ja, dann nicht, man muss aufstehen, muss eine Sitzposition finden, wo eben nicht der Hintern ständig einschläft. Und,
ja. Schön.
Es gibt irgendwo auch eine Formel, wie viel Kalorien man verbrennt, wenn man vom Sofa zum Kühlschrank geht, um sich ein Bier zu holen. muss ich mal googeln.
Ja. Das kannst du ja dann an den Kissen erkennen, auf denen du sitzt.
Ah, okay.
Jeans, was hast du gemacht letzte Woche? Hast du wieder Bands aufgenommen? Lustige?
Na, aufgenommen nicht, aber ich war tatsächlich heute im Studio und habe hoffentlich ein Projekt beendet, was schon eine ganze Weile bei mir rumliegt.
Ja.
Genau, dann habe ich gestern sogar mal gearbeitet, völlig abgefahren.
Wow, du bist
und,
ja, wieso krass, richtig? Oder? Mit den Händen und so?
Nein. Ach
so, also doch nicht so schlimm.
Nee.
Schon, schon ein bisschen Gedanken gemacht.
Mit den Händen arbeite ich nur im Garten.
Wenn du Anweisungen gibst, so dirigierst die Leute. Ja.
Genau, das ist auch anstrengend.
Die Karotten hinten weiter rechts, rum rechts.
Die ganze Zeit wild rumfuchteln.
Ja, na klar, da kriegt man schon mal so Karpaltöne.
Apropos, wir sollten uns doch neue Wörter überlegen wegen Deutschland mit Solarfake und so.
Genau,
vielleicht
ja.
Ist Rumfuchteln ja ein schönes Wort.
Rumfuchteln?
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt, das ist allerdings nicht berlinerisch. Das gab ja auch ein bisschen den Wunsch, dass wir den Leuten, ausländischen Hörern ein bisschen berlinerisch auch beibringen, weil das lustiger wäre. Aber Rumfuchteln ist ja letzten Endes... Ja,
habt ihr noch ein...
Deswegen.
Habt ihr noch ein berlinerisches Wort?
Nee, gerade nicht, irgendwie.
Ich habe mir auch also, gerade überlegt, ein Berliner, da gibt es bestimmt viele, aber mir fallen gerade ja keine ein.
Ja, na, ist ja, aber ja, nehmen wir mal Rumfuchteln, weil ich befürchte, ich weiß nicht, findet man Fuchteln im Wörterbuch? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ach so, stimmt, ja, wenn es im Wörterbuch steht, dann ist ja langweilig.
Dann ist ein langweiliges Wort, ja. Aber Rumfuchteln findet man bestimmt nicht. Also Rumfuchteln ist so, wenn man mit den Händen wedelt, oder?
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß auszusprechen. Ja. Bestimmt vor allem als Nicht-Deutschsprachiger.
Wahrscheinlich, ja.
Rumfuchteln. Naja, vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein im Laufe des Podcasts.
Genau, wir überlegen mal.
Aber da Jungs, kommen wir doch gleich mal.
Ihr wolltet erzählen.
Ja. Nee, Entschuldigung, du bist dran. Ich menge mich ja mal ein, du weißt. Ich trinke erstmal was.
Ja, ich auch. Ich mach das mal mit. Ja,
ja, jetzt will ich auch nicht mehr.
Jeans, trinkst du was?
Nee, schon wieder nicht. Ich habe immer noch Halsschmerzen. Das zieht sich jetzt echt schon eine Weile hin.
Dann lässt du das auch besser. Ja, ich habe jetzt gerade, ich bin ganz stolz, ich habe gerade den letzten, das letzte Fitzelchen, Fitzelchen ist übrigens auch ein schönes Wort.
Na klar.
Von dem Erdbeer-Gin bin ich gerade am Platt machen, insofern ist der dann auch endlich mal weg. Genau.
Boah, der hat aber lange gehalten, ne?
Ja, ne, ich trinke ja nur, wenn wir podcasten. Sonst trinke ich ja nichts.
Ah, okay.
Ja, insofern...
Das ist ja vorbildlich.
Mhm, natürlich.
André, erzähl mal, was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte charmant darauf hinleiten, dass ja bandintern auch eine Aktion stattfand, auf die Sven näher eingehen wollte.
Meinst du das Live-Album?
Echt?
Ja, du kannst ja jetzt sagen, dass du endlich mit dem Mixen des Live-Albums fertig bist, weil es jetzt... auf dem Markt ist.
Das stimmt. Noch nicht ganz, aber zumindest ist ab jetzt vorbestellbar. Und das gab die Anja hat mich auf eine auf eine Sache gebracht, die wir vielleicht mal kurz klären können. Und zwar gab es wohl schon Fragen bei Leuten, die die quasi die Titelauswahl gesehen haben, vor allen Dingen von der DVD. Also nochmal, das ganze Ding besteht aus zwei CDs. Da ist das komplette Konzert in Leipzig drauf, was wir dieses Jahr gespielt haben. Und dann gibt es noch eine Bonus-DVD und da sind 9 Songs aus Dresden drauf, die wir im letzten Jahr mitgeschnitten haben bei unserem Konzert in der Reithalle. Und da gab es wohl schon mehrfach die Nachfrage, warum nicht das ganze Dresden-Konzert da drauf ist. Ha. Und das hat ganz einfachen Grund, oder das hat so ungefähr 4 ganz einfache Gründe. Und zwar zum einen hat irgendjemand zwischen dem Soundcheck und dem Konzert 2 riesengroße Aluleitern an den Bühnenrand gestellt. Irgendjemand von der örtlichen Crew. Und die versauen quasi 3 Kameraeinstellungen komplett, weil das sieht so scheiße aus mit diesen riesigen Aluleitern. Du kannst nirgendwo anders, das ist wie mit diesem schlimmen Unfall wieder. Du guckst nur noch auf diese scheiß Aluleitern. Genau, und das ist leider uns allen nicht mehr aufgefallen. Ja, und das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass der Gesangskanal in sehr vielen Songs, zumindest also auf der Aufnahme, einen Wackler hat. Das heißt, da ist dann teilweise der Gesang weg. Und dann sind während des Konzerts noch 2 Kameras ausgestiegen. Und eine davon war die fest installierte bei Jeans am Schlagzeug. Und das heißt, wir konnten in vielen Songs Jeans ja nicht zeigen. Und irgendwie, das hat so alles keinen Sinn gemacht. Und jetzt haben wir uns quasi auf so einen Kompromiss ja einig, dass das einfach eine Bonus-DVD wird und dann halt einfach ein paar Songs, wo das nicht so schlimm auffällt, irgendwie ja, zu nehmen und dann die halt zu machen.
Ja, die Leute zahlen ja auch Geld dafür. Das ist ja, ne, die erwarten dann ja auch irgendwie, dass sie
eben, halt ja,
eine ordentliche DVD ja bekommen und nicht irgendwie so bessere YouTube.
Nee, aber ansonsten ist es natürlich trotzdem ganz schick. Also das sieht doch alles ganz schön aus und so. Und aber halt mehr als die 9 Songs waren einfach nicht drin irgendwie. Ja, weil ohne Gesang will man das ja auch nicht haben irgendwie. Also ich zumindest hätte es komisch gefunden, wenn dann ständig der Gesang ausfällt und so. Das will man ja, fragt man sich dann, fragen nämlich die Leute dann wieder, warum ist denn da ständig der Gesang weg?
Hochblöd. Und wenn dann die Bilder von Jeans hinten aus dann fehlen bei den Songs, und macht ja auch keinen Sinn, also.
Nee.
Ist schon so sehr viel runder.
Hätte der Archivmaterial nehmen können, ganz genau, professionell reinschneiden.
Von anderen Schlagzeugern.
Ja, genau, na klar.
Professionell, wie wir sind, haben wir ja trotzdem, also, weil zumindest das mit der Kamera ist natürlich ja gleich aufgefallen. Deswegen haben wir natürlich auch noch Jeans bei anderen Konzerten mitgeschnitten, aber die Bühnen sahen so unterschiedlich aus, dass wir das einfach auch nicht so tun konnten.
Habt ihr das, ja?
Ja, haben wir. Wir haben alles, was danach noch kam, Hannover, Hamburg und so, haben wir noch aufgenommen. Aber die Böden sehen so anders aus, dass das wirklich nicht ging. Also wir hatten gedacht, dass wir das vielleicht ein bisschen noch retten können. Aber das geht einfach nicht. Naja, mein Gott.
Ja, das ist aber trotzdem schön.
Ich meine, das ist ja auch ein Glücksfall, ist ja auch ein Glücksfall für die Hörer. Wa? Sonst hätten sie normalerweise nur eine CD bekommen.
Genau.
Wenn da nicht tief gegangen wäre. Und jetzt haben sie 2.
Genau, 2 und eine DVD. Der absolute Wahnsinn.
Na, also da kann sich auch jeder beschweren.
Naja, wir werden es ja sehen.
Genau.
So, Jeans, wo setzen wir denn weiter an?
Hast du? Na, ich weiß nicht, wollen wir erst noch ein paar Fragen beantworten oder wollen wir mit unserem neuen Leitfaden quasi weitermachen? Ihr seid ja jetzt dran und müsst oder dürft erzählen, wie ihr zur Musik gekommen seid. Ach komm, dann machen wir das jetzt, oder?
Machen wir das. Erzähl und machen am Ende noch ein paar Fragen.
Ich war letzte Woche dran. Na? Genau. André, schieß mal los.
Ich soll anfangen?
Mhm. Also, ja, bitte.
Bei mir war das eigentlich ziemlich klassisch, also nicht von der Musik her, sondern von den Anfängen. Ich hatte 2 Brüder, die waren 10 Jahre älter als ich, oder sind sie immer noch. Und der eine war sehr musikbegeistert und bei dem bin ich immer im Zimmer rumgerannt, wenn der nicht da war. Und da hingen halt so Poster von Bob Dylan und AC/DC und Jimi Hendrix und so. Und die waren alle coole Typen mit Gitarren drauf und so. Und ich war ja in der Schule eher so der Nerd, der von irgendwie niemand gemocht wurde, weil ich irgendwie so, wieso nicht, war scheinbar anders als die anderen. Und dachte ich, Mensch, wenn du jetzt auch Gitarre spielst, dann bist du ja eigentlich auch cool. Und so kam das. Also ich habe dann versucht, eine Gitarre zu bekommen, was dann damals in der DDR nicht so einfach war. Mhm. Und da habe ich mir dann kurzerhand mit meinem Bruder zusammen, der handwerklich ziemlich begabt war, eine E-Gitarre selbst gebaut aus einer circa, 8 cm dicken Eichenbohle, die mein Vater im Garten hatte. Und da gab es damals im Osten.
Hat die richtig funktioniert und so?
Ja, ja. Da gab es im Osten gab es ist ein Album rausgekommen von Dire Straits. Und ja, da war vorne eine Fender Stratocaster drauf als Coverfoto. Und da hat er sich die Maße abgenommen, hat die ungefähr ins Verhältnis gesetzt, wie groß die im wahren Leben sein könnte. Und da haben wir diese Gitarre nachgebaut und als Bünde so Schweißdraht aufgeklebt auf den Hals. Ach, und
echt?
Meine Güte. Und richtig, krass. Gitarrentonabnehmer gab es zu kaufen, komischerweise im Osten. Gitarren nicht, aber Tonabnehmer. Ah. Und die haben wir da eingebaut und das Ding hat dann.
Logisch.
Hat dann wirklich funktioniert. Also ich glaube nicht, dass er Oktav rein war oder bunt rein. Und ja, man hat sich auch öfter mal dran wehgetan. Und das Ding hat, glaube ich, 6 oder 7 Kilo gewogen. Hm. Aber darauf habe ich meine ersten Gitarrenakkorde gelernt.
Aber es ist lustig, muss ich kurz einhaken, mein Vater hat mir nämlich auch seinerzeit eine E-Gitarre gebaut, auch selber gebaut, quasi auch von einem Bild her, aber wir haben ein bisschen beschissen, wir haben den Hals von einer schon vorhandenen alten Gitarre irgendwie genommen und da rangeklöppelt irgendwie. Und die hat aber auch funktioniert, tatsächlich. Also war ein bisschen schwer zu spielen, aber letzten Endes, aber ist lustig irgendwie.
Ja, wie sich das gleicht, das ist ja auch, das gibt ja, die habt ja bei uns sowieso öfter aber, mal Parallelen, ne? So.
Aber das hört man öfter, ne, mit den selbstgebauten Gitarren. Genau, aber erzähl doch mal, was hier weiter.
Ich soll noch weiter? Kam eigentlich so der Verlauf wie üblich, ja. Irgendwann bin ich dann doch mal, habe ich meine Eltern so lange genervt, bis sie mir Daniel zur Verfügung gestellt haben, dass ich mir eine Konzertgitarre wenigstens kaufe, weil die gab es im Osten. Mhm. Allerdings nicht, als ich unterwegs war und eine kaufen wollte. Und da ich nicht der allergeduldigste Mensch war, habe ich mir stattdessen ein Banjo gekauft, ein 6-seitiges. Was es da gerade gab. Bei Fechner.
Ja, bei Fechner, ja, ich weiß.
Was ich aber nicht wusste, dass der Hals eines Banjos ungefähr nur die Hälfte von der Halsbreite einer Konzertgitarre umfasst. Also ich habe nächtelang da gesessen und ich hatte so Grifftabellen und habe gedacht, wie kann man denn auf so einem schmalen Stück Holz mit 4 Fingern gleichzeitig irgendwo was hinmachen. Ja, und,
aber ist doch aber komisch.
Deswegen klingt so ein Banjo wahrscheinlich auch, wie es klingt, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich kenne nur 4-seitige Banjos irgendwie.
Nee, es gibt auch sogenannte Gitarren-Banjos. Also ja, krass. Die Banjos, ja.
Oh Mann.
Und das wurde auch genauso gestimmt wie eine Gitarre und ja, wie gesagt, aber ich hab die Chords dann auf dem Teil gelernt und als ich dann die erste echte Konzertgitarre hatte, dachte ich, ich stehe hier auf dem Fußballfeld, weißt du, hab allen Platz der Welt. Da war das natürlich dann kein Problem mehr.
Ja, guck mal.
Ja, und irgendwann kam dann halt doch mal die erste E-Gitarre irgendwo von irgendjemand abgekauft, aber wie sich herausstellte, war dieser jemand nicht irgendjemand, sondern es stellte sich raus, dass es der Gitarrist war, der später praktisch der Gitarrist bei den Dreadful Shadows war, für den ich dann später in die Band kam. Also über Umwege. Ja. Den habe ich kennengelernt in einem Club, irgendwie bei einem Getränk. Und dann sind wir ins Quatschen gekommen. Der hat mir dann auch ab und zu mal so ein paar Gitarren-Riffs gezeigt von anderen Bands und so. Und ja, von dem habe ich die erste Gitarre. Und der hat mir dann auch eine Woche später in einem Nachtclub, also in so einer Bar, wo wir immer hingegangen sind, erzählt, er hätte noch einen Gitarrenverstärker zu Hause, weil er jetzt einen neuen hat und den könnte ich doch kaufen, wenn ich will. Und da hat er gesagt, komm mit, er wohnt ja hier gleich in der Ecke, ich zeig ihn dir schnell. Ja, da sind wir zu ihm rin in die Wohnung, hat er gesagt, wir sollen leise machen, weil seine Eltern schlafen. Ja, und dann nehmen wir in sein Zimmer, dann nimmt er seine Gitarre, schließt den Gitarrenverstärker an, reißt den voll auf und spielt dann irgendwelche AC/DC-Songs drauf.
Mitten in der Nacht.
Nachdem wir,
um 3 oder um 4 in der Nacht,
also nachdem wir uns rinnig schlichen haben, damit seine Eltern nicht aufwachen. Ich weiß ja nicht, was dann passiert ist, aber ich glaube, ihr habt Tumult irgendwie.
Ja, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall hat den Verstärker dann gekauft. Naja, dann ging es halt weiter mit verschiedenen Kellerbands und Proberaumbands und so. Und das hat dann irgendwann dahin geführt, dass ich in einem Musikladen gearbeitet habe. Und irgendwann steht ein Typ im Laden, wo ich dachte, Alter, der sieht ja strange aus. Irgendwie so mit so ausgestellten Reiterhosen und schwarzem Hemd und einer Frisur, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und da stellte sich dann raus, dass jetzt Sven war, der dort eingekauft hat und der Typ, der in dem Musikladen gearbeitet hat, hat für den Gitarristen, von dem ich die Gitarre und den Amp gekauft habe, im Studio Gitarre eingespielt, weil der irgendwie ausgefallen ist und nicht konnte.
Genau.
Das stimmt. Und so kam es erstmal dazu, dass ich zu den Dreadful Shadows kam.
Ja, aber das war auch ungefähr 10 Jahre, nachdem du den, den Gitarren.
Da lagen ungefähr 10 Jahre dazwischen. Und, ja. das andere Seltsame ist, dass ich in die Lehre gegangen bin und ich habe ja mal Schweißer gelernt. Und ich bin in die Lehre gegangen mit einem Typen, der gut auch befreundet war, mit Sven und den anderen Typen, die in der ersten Band, The Nuisance hießen die,
genau,
zusammengespielt hat. Und die kannte ich dann auch alle. Also wir hatten sozusagen eine ganze Zeit lang denselben Freundes- und Bekanntenkreis, haben uns aber selber nie getroffen.
Nee, das erste Mal tatsächlich in diesem Musikgeschäft.
Genau,
in Prenzlauer Berg. Ja. Total Wahnsinn. Ja.
Wenn ich es jetzt so höre, könnte man das verfilmen. Irgendwie mit Tom Hanks in der Hauptrolle irgendwie war und Morgan Freeman könnte wieder Gott spielen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Echt eine strange Geschichte, ja. So, aber jetzt bist wirklich du dran.
Naja, bei mir ging das tatsächlich ganz klassisch los. Und tatsächlich klassisch, meine Eltern, als ich in die Schule gekommen bin, haben meine Eltern sich mehr oder weniger gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Hobby bräuchte. Der Junge muss da mal raus auch. Und
der muss da mal aus dem Haus.
Und zum Glück haben sie schnell eingesehen, dass Sport jetzt nicht so meine Stärke ist. Und dann haben sie halt gefragt, ob ich vielleicht mir vorstellen könnte, was mit Musik zu machen. Und das fand ich halt gut. Und dann, weiß ich nicht, das war ja früher tatsächlich echt schwierig, auf so eine Musikschule zu kommen. Da mussten ja Eignungstests gemacht werden und ich wollte halt schon sehr gerne Gitarre lernen. Und das war aber nicht raus. Bei diesen Eignungstests hätte auch rauskommen können, dass ich total super geeignet bin für Trompete. Da hätte ich Trompete spielen müssen. Nicht gegen Trompete, aber das wäre halt nicht so meins gewesen. Das hat dann irgendwie eine Weile gedauert und dann wurde ich da zugelassen und dann habe ich quasi ab 6 quasi angefangen, klassische Gitarre zu lernen. Hab das dann auch tatsächlich.
Ach, so früh schon, ja.
Krass. Ja, dann diese Ausbildung auch abgeschlossen und noch Klavier angefangen und hab dann noch so einen Fördervertrag mit der Hochschule gehabt und so. Musste da irgendwo vorspielen und so weit. Den schönen Nebeneffekt hatte, dass ich nicht mehr zu diesem PA- und ESP-Unterricht musste. Ich weiß nicht, also so Leute können sich vielleicht noch an sowas erinnern. Das war ganz komisch früher in der Schule. Jedenfalls wurde ich davon befreit und musste in der Zeit Gitarre üben. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und bin ich dann gewechselt zu Schlagzeug, habe dann Schlagzeug-Ausbildung gemacht, komplett auch. Und dann habe ich halt auch angefangen, in Bands zu spielen. Und zwar eben zum Beispiel in der EEN, wo halt der Arbeitskollege von André zumindest in dem Freundeskreis auch so immer rum geisterte. Kashi. Dürfen wir Namen nennen? Ja, weil die hören
nicht. Ja, den kennt ja eh keiner mit dem Namen.
Insofern, ja. Genau.
Das ist so. Witzig, dass du sagst, dass du rumgeisterte, weil der eine davon hatte den Spitznamen Gespenst.
Das stimmt, ja. An die Spence kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, ja.
Weil der immer so blass war.
Ja, da gab es viele lustige Namen, auch Rotkäppchen und so. Naja, egal. Also, das war so dann meine erste Band. Das war total cool, als ich da angefangen habe. Die waren natürlich alle irgendwie viel älter als ich. So. Also in dem Alter, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, was ich da war, 13 oder so. Und die anderen waren alle schon aus der Schule raus irgendwie, haben gerade die Lehre angefangen und so weiter alles. Und keine Ahnung, dann die Band, die haben total düstere Musik gemacht. Das war total, total der Depri-Kram irgendwie. Ich fand es total toll. Und die haben damals so aufgenommen, auch alles mit selbstgebauten Instrumenten, also halt quasi in irgendwelche Western-Gitarren, Tonabnehmerinnen gebaut und dann den Hals oder die Stege ausgesägt, damit da Bassseiten drin passen, damit man einen Bass hat und so Zeug. Und das Schlagzeug von der Band bestand aus einem, also der Hauptmann, also der Mastermind, wenn ich das mal so sagen darf, von der Band, das war so ein Elektroniktüftler. Der hat quasi ein Mischpult selber gebaut und der hatte quasi ein Schlagzeug hochgebaut und zwar mit der Fußmaschine eine elektrische Bassdrum hatte der und das war quasi ein, der Lichtschalter von der Stehlampe, irgendwie, den hat er umfunktioniert. Wenn du da drauf getreten hast, klang das wie eine 808 Original. Also das war total krass. Und als Snare wurde dann halt irgendwie ein Aktenkoffer genommen, da drauf geschlagen und als Becken halt ein Vogelkäfig. Das war sehr lustig. Das stimmt wirklich. Davon habe ich tatsächlich nur Aufnahmen.
Ich dachte, Kashi verarscht mich immer, als er gesagt hat, sie haben als Becken einen Vogelkäfig.
Nein, ich habe dieses Schlagzeug habe ich tatsächlich auch gesehen. Und dann habe ich da erstmal Schlagzeug gespielt in der Band, bis dann der Bassist ausgestiegen ist. Und dann haben wir quasi, weil der Chef der Band sozusagen auch noch so ein Mischpult gebaut hat, konnten wir dann so ja mehrspurmäßig irgendwie aufnehmen. Also wir konnten eine Kassette zweimal bespielen. Das war sehr cool. Und genau, und der hatte, weil du letztens erzählt hast, André, wie du deinen ersten Verzerrer gebaut hast, der hat quasi in dieses Mischpult, das bestand so aus Spanplatten irgendwie, und im ersten Kanal hat er irgendwie einen Vorverstärker eingebaut, der über eine Flachbatterie irgendwie total überrissen wurde. Und so hat das dann halt gezerrt, also irgendwie auch alle.
Na gut, so machen es halt über Leute, die ein bisschen Ahnung haben, wie sowas passiert.
Genau. Naja, und dann wurde irgendwann diese Band immer umstrukturiert und dann irgendwann ist tatsächlich aus dieser Band sind die Shadows hervorgegangen. Und dann, ja, und irgendwann haben wir uns dann in diesem Laden gesehen. Das könnte man tatsächlich schön parallel zu diesem Punkt hinführen, tatsächlich.
Das Schöne, das Witzige ist ja auch die Überleitung jetzt, wollten wir eigentlich am Ende machen, aber beim nächsten Podcast haben wir ja den Basti von In Extremo zu Gast. Mhm. Und der hat auch mal kurz bei Dreadful Shadows gespielt. Und der war praktisch vor mir da. Also
das ist genau
ein Familienklüngel, wenn man so will. Ne? Also.
Genau. Ja, genau.
Ich dachte, ich schiebe das gleich mal mit ein.
Das ist jetzt auch ungefähr der Moment, wo ich das erste Mal überhaupt von In Extremo gehört habe, war ungefähr um die Zeit rum in diesem Laden, weil da
Micha reinkam eines Tages in den Laden, weil er ja auch die Ladenbesitzer gut kannte, die waren Kumpels, hat gesagt, hier, kriegt mal, ich habe eine Kassette aufgenommen mit meiner Band, wir haben mal was ganz anderes gemacht, wir haben mal bei unserer Mittelaltermusik mit E-Gitarren was gemacht, hört mal rein.
Ja.
Und ich weiß noch, da war Roter Mond und so war auf der Kassette drauf und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool gleich.
Ja.
Jetzt müssen wir aber Jeans auch mal wieder ein bisschen mit einbauen.
Genau.
Nee, ich wollte nur noch kurz fragen, wie du dann vom Schlagzeug zum Gesang gewechselt bist.
Ach so, ja, das war ja ganz einfach. Das war wirklich ganz einfach. Ich habe dann halt in dieser Band, sollte ich dann singen auf einmal. Und ja, dann haben wir halt irgendwie 2-3 Konzerte gegeben und dann gab es auf einmal einen Mitschnitt. Und den habe ich danach gehört. Und am nächsten Montag nach dem Konzert bin ich quasi zur Musikschule Friedrichshain gegangen und habe gefleht, dass sie mir Gesangsunterricht geben. Und den habe ich dann auch tatsächlich bekommen, zuerst bei Eleonore Gendries. Das ist eine ganz bekannte Gesangslehrerin, die hatte auch beispielsweise Nina Hagen als Schülerin und so. Und aber die war sehr, sehr alt damals schon und musste nach einem Jahr, also ich hatte nur ein Jahr bei der Unterricht, und dann musste sie quasi, hat sie aufgehört, hat nur noch so ihre längsten Schüler, die sie schon am längsten hat, beibehalten und ist dann in Rente gegangen.
Also das war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, irgendwie Schlagzeug war dir zu langweilig, sondern es war einfach die Stelle frei und
ja, genau,
dann wurde gesagt, mach mal.
Genau, es gab halt alles andere in der Band und aber keinen, der singen wollte. Und irgendwer meinte, dann soll ich halt mal probieren irgendwie. Und dann fandet alle gut. Aber ich ja auch, ich dachte auch, das ist, naja, kann ja nicht so schwer sein. Und dann bis zu dem Anhören des ersten Tapes, wo ich dann dachte, oh Gott, ist das schlimm. Ja, naja. Und dann dachte ich mir, okay, muss man ja auch lernen können. Naja.
Ja, hat ja geklappt, wie man hört. dann können wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten oder ist die Zeit schon wieder rum?
Nö.
Ein paar Fragen haben wir noch, oder?
Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen. Wir haben übrigens echt tatsächlich, fällt mir da gerade noch ein, wir haben wahnsinnig viele Fragen noch übrig, die arbeiten wir wirklich, wirklich noch ab, wirklich versprochen, ganz doll.
Wir machen da mal eine Sondersendung am besten, wo wir.
Das haben wir schon mal gesagt und haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aber machen wir auf jeden Fall noch. Nächste Woche machen wir das auch nicht, weil nächste Woche haben wir wieder einen Gast, aber egal.
Nee.
Der Tim hat ganz viele Sachen gefragt, was so die Beziehung zwischen Bands anbelangt, ob wir mit irgendeiner Band sehr befreundet sind, ob es irgendwie so ein Berliner Netzwerk gibt, zwischen Bands aus dieser düster oder Synthpop-Szene oder so und inwiefern man sich austauscht mit anderen Bands und so. Und vor allen Dingen, was das dann heißen würde, wenn man mit einer anderen Band befreundet ist, ob das dann mehr ist, als dass man sich nur auf Konzerten trifft. Eigentlich nicht, oder? Also,
nee.
Ich weiß nicht. Also ich meine, du hast, André hat ein bisschen Kontakt zu Adam is a Girl, soweit ich weiß, ne? Also auch so genau, privat, der über das rein musikalische.
Weil wir privat halt befreundet sind und so und deswegen haben wir da öfter mal Kontakt oder machen mit dem Olli, von der früher bei Letzte Instanz Gitarre gespielt hat, mache ich zusammen Musik und der produziert und so Sachen und so, aber das ist ja jetzt auch nicht Netzwerk, würde ich es jetzt nicht nennen, weil
nee, war.
Mit dem einen verstehe ich mich gut und die anderen sind private Freunde, von daher ist eher so netzwerkig. Also bei mir gibt es da kein Netzwerk.
Nee, also ich meine, wir kennen ganz viele andere Bands aus dem Genre quasi und wir sind auch echt mit allen gut, sagen wir mal, wir verstehen uns alle gut, oder? Wenn man sich trifft, ich würde mal sagen, also wo tatsächlich mehr ist, aus meiner Sicht zumindest, wäre Pitchfork, weil
wollte ich gerade sagen, ne? Ich glaube, das ist doch irgendwie was Besonderes.
Also das ist wirklich, das ist so irgendwie so eine besondere Beziehung, weil, weiß ich nicht, also zum einen haben wir wirklich schon wahnsinnig viel und wahnsinnig oft zusammen gespielt, dann ist der Keyboarder Jürgen ist unser FOH-Mischer, also unser Tonmischer bei Live-Konzerten. Und ja, weiß ich nicht, Peter Spillis war auch schon mal hier in Spanien und hat seinen Urlaub hier verbracht und alles soweit. Und ja, also insofern, das ist tatsächlich, also da würde ich sagen, das ist deutlich mehr, aber jetzt so richtig, also dass man jetzt so musikalische Sachen sich so austauscht. Also höchstens halt tatsächlich mit Jürgen, weil der gibt uns natürlich schon irgendwie auch Tipps, gerade was die Live-Umsetzung anbelangt oder mir oder wie man was für live besser machen kann, damit jeder Tonmann auch mal mischen kann und so. Also das schon, aber das macht er ja nicht in seiner Funktion als Keyboarder von Pitchfork, sondern das macht er in seiner Funktion als unser Tonmann. Ja. Insofern, ja.
Also bei anderen Bands ist es ja vielleicht so anders, aber
ja,
bei uns, aber bei uns irgendwie, ich kenne eigentlich auch keinen, der jetzt mir mal davon erzählt hätte, dass er in seiner Freizeit irgendwie sich mit der Band trifft und irgendwas macht. Ja.
Nee.
Ich glaube, das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie, dass man irgendwann trifft sich irgendwo auf der Welt, irgendwie hat eine gute Zeit und ist dann aber am nächsten Tag auch wieder auseinander.
Was halt mir so auffällt, wenn man sich dann doch mal mit jemandem anfreundet und regelmäßig trifft, macht noch relativ schnell Musik zusammen irgendwie. Ne? Das ist irgendwie.
Ja, klar. Hat sie ja sonst nicht zu sagen.
Ja, klar.
Ja, was wolltest du sagen, Sven?
Was ich ganz cool finde, ist, dass teilweise sich aber auch technisch irgendwie ausgeholfen wird. Also wenn du halt feststellst, beim Konzert irgendwie irgendein Instrument funktioniert nicht oder so und du bist auf einem Festival oder du hast eine Vorband oder du bist Vorband oder irgendwie sowas, da hilft man sich gegenseitig extrem, auch wenn man jetzt nicht besonders gut miteinander befreundet ist.
Ja.
Und zum Beispiel der Sami von Faderhead hat mich irgendwann vor ein paar Jahren mal gefragt, wie zum Beispiel unser Live-Setup aussieht, wie wir das quasi live umsetzen. Das war noch, bevor wir Schlagzeug hatten. Und dann habe ich ihm das quasi ziemlich genau erklärt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, was er sich da rausgezogen hat und ob er irgendwas so ähnlich macht wie wir. Aber auf jeden Fall soweit, ne? Ja, klar, kann man sich ja fragen. Und das ist ja auch alles kein Geheimnis. Insofern. Ja.
Ich hab nur eine Sache festgestellt im Laufe der Zeit, wo ich bei Solar Fake bin, dass wenn ich frage, ob ich mir ein Keyboard leihen dürfte, dass da relativ unterkühlt wird.
Woran das wohl liegt?
Ich habe keine Ahnung.
An der Halbwertszeit.
Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Wahrscheinlich haben die Angst, dass ich besser bin.
Ja, wahrscheinlich, ja.
meistens aber, wenn es sich um teure Geräte handelt auch.
Ja. Ja, wir sagen ja immer mit dazu, ne? Bloß keine 1.000-Euro-Keyboards.
Stimmt, das steht ja, wenn man im Ausland keine Keyboards mitbringt, steht immer dazu, das kann ein relativ günstiges Instrument sein, weil wir holen ja den Sound nicht direkt aus dem Keyboard, sondern wir benutzen das Keyboard ja im Prinzip nur als Ansteuerung, um den Sound dann im Rechner aufzurufen. Von daher benötige ich eigentlich nur eine Tastatur von da.
Ja, da haben sie uns auch schon manchmal viel zu gute Keyboards in die Stelle und dann ist natürlich auch der liebe André ganz doll gehemmt, wenn er dann sagt, oh Gott, darf man nicht kaputt machen, scheiße.
Ja, das kommt aber blöd, wenn man die Tasten dann im Beutel zurückgibt, die trennt vom Keyboard.
Genau, das ist das Schöne. Da haben wir
bei dem 3.500 Euro Nordlied.
Da haben wir zum Glück ein Endorsement mit so einem Hersteller von MIDI-Keyboards mit M-Audio, das darf ich gar nicht sagen, weil das ist ja unser Endorser.
Ja,
Genau, und die machen es auch mal möglich, wenn gerade eine Tastatur, also quasi die Tasten einer Tastatur vergriffen sind, bauen die auch schon mal, wie letztens geschehen, irgendein Vorführmodell auseinander und schicken uns dann von dem Vorführmodell die Tasten, damit wir wieder weiterspielen können. Das ist schon ziemlich toll. Und ich glaube, das brauchen wir auch, leider.
Ja, es handelt sich ja manchmal nur so, die Tasten sind ja in Oktavblöcken ins Keyboard eingesetzt und eigentlich immer nur so, was die rechte Hand macht. Mit der linken scheine ich mich zu benehmen. Liegt noch eine Frage auf der
Ja, bestimmt. Dingens? Ja, klar.
André, du hast noch keine gestellt.
Ich habe mir gerade erstmal einen neuen Getränk eingebaut hier. Eingegossen.
Mir springt immer wieder, wenn ich jetzt hier das Protokoll lese, springt mir immer wieder diese eine Frage von Anja in die Augen. Echte Drums bei Amphitest Monsters Radio Edit. Von Hörern verrissen. Seht ihr euch in eurem Konzept bestätigt? Wie findet ihr den Song? Also ich
hast muss du den schon sagen, gehört? Ich habe den noch nicht gehört.
Ich kenne den Song leider nicht. Ich kenne Amphitest nur live. Und da finde ich das Schlagzeug, sowie die Schlagzeugerin, den Stil, den die spielt, absolut großartig. Also ich weiß nicht, wie man sowas verreißen kann, weil die passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Also ich müsste mir den Song vielleicht mal anhören, aber ich weiß ja, vielleicht wisst ihr da mehr. Also
nee, ich habe leider nicht verstehen, wie auch man das keine Zeit kann. Gehabt. Ich habe keine Zeit gehabt.
Also ich habe ihn mal angehört und klingt so entfremdet und verhallt. Also das könnte jetzt auch irgendein E-Drum mit einem krassen Effekt drauf sein. Ne? Also das ist irgendwie...
Naja, dann ist es
also auf jeden Fall.
Ja, oder ist es so, so ein No-Go, dass man als Elektroband auf Studioaufnahmen halt kein Live-Schlagzeug hat? Oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, da wird ja unser Live-Album schlecht ankommen.
Oh.
Naja, das ist ja ein Live-Album. Das ist ja
kein Studio-Album.
Also Live-Album.
Denke. Aber die Frage geht ja schon so ein bisschen an dich, Sven, ne? Irgendwie.
Ja, also, ich weiß nicht, ich mache das wirklich nicht an anderen Bands fest. Das ist mir wirklich relativ egal, was da irgendjemand anders macht. Ich finde das Konzept einfach gut, dass wir auch live ein bisschen anders klingen als auf Platte. Und weil ansonsten musst du ja nur die CD laut hören, da brauchst du ja nicht zum Konzert zu gehen letzten Endes. Und insofern
finde ich das ganz anderes, weißt du? Oder?
Ja, insofern finde ich das ganz gut, dass das sich so ein bisschen unterscheidet. Und ich finde es aber halt auch gut, weil ich glaube halt tatsächlich, das geht auch nicht mit jedem Drummer, weil Jeans halt nicht so ein typischer Rock-Schlagzeuger ist, sondern eher ein Punk-Schlagzeuger. Und das passt halt zu so Elektro einfach richtig
gut. Also wesentlich reduziert, aber das...
Genau, und deswegen finde ich es...
Richtig, weil man nicht mehr kann.
Perfekt. das ist ja egal. Also.
Das haben wir uns beide jetzt verwehrt zu sagen, aber wenn du es schon selbst sagst...
Wenn du das nun schon mal ansprichst... Aber das ist halt...
Es klang mit.
Nee, insofern, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich mache das wirklich überhaupt nicht. Ich gucke nur drauf, was ich meine, was Soda Fake gut tut. Und ich glaube, das ist auf den Studioalben... also elektronische Drums und live echte Drums. Und das ist, glaube ich, das ist halt gut.
Ich glaube auch, dass es ein Unterschied ist, ob man im Studio jetzt mit echten Drums arbeitet oder eben nur live. Also live atmen ja echte Drums nochmal ganz anders und das klingt irgendwie anders. Aber wie gesagt, ich höre mir den Amphitest Song mal an und kann ich ja nächstes Mal meinen Senf dazu geben. Aber vielleicht können ja die Hörer auch mal schreiben, was sie davon halten. Würde mich echt mal interessieren, warum man den dann verreist. Also,
ja, ob es nur jetzt daran liegt. Vielleicht mögen sie auch einfach den Song oder den irgendwas anderes nicht. Ich habe mir jetzt auch wirklich tatsächlich die Kommentare nicht durchgelesen. Was ich noch eine ganz interessante Frage war, was auch quasi um Reaktionen von Leuten in Social-Media-Sachen geht, sind die Reaktionen auf die WGT-Absage. Irgendwie, das hat Alexandra gefragt, was wir dazu sagen. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ging darum, dass das WGT so spät abgesagt wurde und dass das die Leute alle so doof fanden. Logischerweise, also man kann es natürlich verstehen, auf der anderen Seite ist es ja auch so, solange eine Veranstaltung nicht untersagt wird, kann der Veranstalter halt nicht absagen. Ne? Also was soll er machen? irgendwie, oder? Segnet falsch.
Na klar, und vor allen Dingen, wenn er zuerst absagt, gibt es da wahrscheinlich auch wieder rechtliche Querelen, dass dann jemand kommen könnte und sagt, na, du hast doch zuerst abgesagt, jetzt musst du auch für Schäden aufkommen oder so. Aber
naja, klar,
da der eine halt staatliche Maßnahme war, ist es doch klar, dass die warten, bis der...
Also ich denke das auch. Und diese ganzen Verordnungen, ich hab mir die ja tatsächlich im Gesetzestext im Wortlaut durchgelesen, die galten wirklich immer nur so für 2 Wochen.
Ja,
das war wirklich super schwierig überhaupt. Und ich sag mal, jeder kann ja, also es wusste ja niemand, was so passiert. Ne? Und wer auf Nummer sicher gehen wollte, der hat eben ohne WGT geplant. Aber wer jetzt ernsthaft damit gerechnet hat, dass das stattfindet, ganz normal, der war ab einem gewissen Zeitpunkt, schon noch ein bisschen.
Ja, genau, aber ich meine.
Sehr optimistisch.
Ich meine, du kannst halt dem Veranstalter nicht wirklich was vorwerfen, weil der kann ja nicht absagen. Der kann nicht ohne Grund, kann der nicht die ganzen Verträge, die er geschlossen hat mit den ganzen Künstlern, mit den ganzen Technikfirmen, mit den ganzen Gastrofirmen, die kann er ja nicht einfach aufkündigen, ohne einen Grund und nur weil er denkt, naja, wahrscheinlich wird es ja nicht stattfinden. Das ist juristisch einfach scheiße. Also das ist halt, also wenn die Leute da rumkotzen, dann müssten sie das eigentlich bei den Verantwortlichen tun, die halt so lange gewartet haben mit dem Verbot. Also und nicht beim Veranstalter, weil ich glaube, die können da nicht viel
machen. Was man sich auch vor Augen führen muss, ist, wenn der das wirklich so gemacht hätte, dass er zuerst abgesagt hätte, hätte es auch sein können, dass es das letzte WGT gewesen wäre. Weil
garantiert,
weil sowas überlebst du nicht. Da sind so viele Kosten aufgelaufen, das überlebst du nicht als Veranstalter. Also, wie gesagt, pöbeln und meckern geht ja erstmal schnell, aber ohne Hintergründe zu kennen, lohnt halt pöbeln und meckern wenig.
Ja.
Ja, aber es ist ja immer noch scheiße, ne? Also,
natürlich.
Ne? Also, es ist ja, egal wie er abgesagt hätte, scheiße ist es so oder so. Also,
ja, aber auch, so hat er wenigstens halt eine Chance, dass er nächstes Jahr wieder eins machen kann.
Ja.
Wisst ihr, welche Frage ich schön fand, Jeans, die geht an dich.
Erzähl.
Hast du schon mal Musik aufgelegt? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?
Stimmt.
Ja, ich habe das tatsächlich einmal gemacht, als mein Bruder Geburtstag hatte und seine Freundin eine Geburtstagsparty organisiert hat, was er total zum Kotzen fand übrigens. Also ich habe noch diesen Geburtstagskind gesehen, was den ganzen Abend so eine Fresse gezogen hat. Und das hat absolut gar keinen Spaß gemacht, weil natürlich auch das Klientel so durchmischt war und die wenigsten irgendwie überhaupt was mit meinem Musikgeschmack anfangen konnten und es war ganz schlimm.
Den Montag druftet Arbeitsabend und Umschulung angeboten.
Das hat echt gereicht, ja.
Lieber Herr das Ganze, Heilbauer.
Dann kommt da Leute vorbei und wünschen sich Lieder und so, also geht's noch.
Ja.
Und meckern, nee.
Okay, guck mal, und jetzt weißt du, warum nicht.
Ja.
Genau, siehst du, alles ganz gut beantwortet.
Ja. Ziemlich schlüssig ausgeführt.
Genau, warum Jeans und nicht Jens? Warum nennen wir dich Jeans?
Ach, ich schon wieder.
Ich weiß es nicht, ja, das war eine Frage.
Naja,
ich weiß es
nicht. Er hätte ja auch mich fragen können, aber ich weiß es ja nicht.
Nee.
Das ist leider völlig unspektakulär, wie das so bei Spitznamen ist. Die sucht man sich nicht selber aus.
Ja.
Irgendwann, schon in frühester Jugend, hat mich irgendjemand Jeans genannt. Und aus irgendeinem völlig saudämlichen Grund hat das jeder übernommen. Und mittlerweile nennt mich sogar mein Bruder so, was echt komisch ist, so, wenn man in der Familie zusammensitzt. Ah. Ne? Und der eigene Bruder beim Spitznamen nennt, irgendwie, das zu seiner Mom redet. aber das ist auch okay. Also ich habe mich dran gewöhnt. Ich reagiere halt auf Jens auch ganz komisch. Also ich reagiere meistens nicht, weil ich denke, ich bin gar nicht gemein. Das ist ganz lustig. aber hat wirklich keinen tieferen Grund. Tatsächlich nicht. Also es müsste den fragen, der mir den Namen verpasst hat. Vielleicht frage ich ihn mal bei Gelegenheit. Ich weiß noch, wer es war.
Genau, wäre interessant.
Stimmt. Das ist eine gute Idee. Das mache ich tatsächlich.
Eine ähnliche Geschichte. Ich war, wer ja wisst, bei der NVA und da wurden dann die Neuen immer per Namen aufgerufen und wurden auf die einzelnen Kompanien zugeteilt. Und irgendjemand hat dann meinen Nachnamen Feller falsch verstanden und dachte, ich heiße Föller. Und von da an hieß ich dann meine komplette NVA-Zeit über Rudi.
Aha. Oh je. Ja,
schön kombiniert.
Ja, zum Glück ist dann der Freundeskreis bei der NVA auch geblieben.
Ja, schade, dass das nicht hängen geblieben ist, Mensch. Rudi ist doch cool.
Das ist schön.
Rudi.
Ja, vielleicht etabliert sich es schon mal wieder.
Ja.
Guck mal, vielleicht können wir das hier noch mit einem Thema beenden. Binge-Watching? Guckt ihr gerade irgendwelche interessanten Filme oder Serien? Vielleicht haben wir noch Tipps für unsere lieben Zuhörer. Guckt ihr gerade irgendwas Nettes?
Ich gucke gerade was, aber das ist jetzt nicht so Insider-mäßig. Ich bin gerade bei der fünften Staffel von Fear the Walking Dead.
Ah ja, so. Okay. Und guckst du, bist du Binge-Watcher? Guckst du durch so am Stück 15 Stunden lang? Oder guckst du immer so jeden Tag eine halbe Stunde oder so? Oder eine Folge?
Nee, also so ein Durchgucker bin ich nicht. Also was ich gerne gemacht habe, echt zu warten, bis so eine Staffel komplett durch ist. So bei Breaking Bad und bei Lost habe ich es echt geschafft. Mhm. Aber das ist natürlich auch hart, ne? Dann fängst du an zu gucken, wenn das schon wieder Schnee von gestern ist. Irgendwie ja. Auch blöd.
Ja, gut. Das ist aber ja auch nur wichtig, wenn du mit Leuten drüber redest, oder? Also redest du mit Leuten drüber? Hast du auch keine Freunde?
Nee, naja, ich will da auch nichts wissen. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe letztens einen ja nicht so schlechten Film entdeckt. Der hieß The Platform. Den fand ich ja nicht so schlecht. Der lief auf Netflix.
Ist der Jute? Da habe ich schon viel Jute drüber gehört.
Der ist ziemlich cool, ja. Und den... Ja, also der...
Ist der bei Streaming, bei irgendeinem Streamingdienst oder was?
Ja, bei Netflix. Ich glaube, bei Netflix ist der. Netflix. Ja, ich glaube, Netflix oder Amazon Prime. Weiß ich nicht mehr so genau. Eins von den beiden. Auf jeden Fall, der ist seit langem mal wieder ein ganz cooler Film. Irgendwie muss ich mal sagen. Und an Serien gucke ich gerade 3%. Aber das ist jetzt, nicht so... Weiß ich nicht. Finde ich nie so dolle. Davor habe ich Afterlife geguckt. Das fand ich sehr schön. Das ist so ein sehr... Ja. Habt ihr das mal gesehen, Afterlife?
Nee, aber das ist auch auf meiner Wunschliste.
Ja, genau. Auch unbedingt im Original gucken. Bloß nicht die synchronisierte Fassung. Das ist generell...
Das sagst du so oft, aber ich bin so faul.
Nee, das ist wirklich schlimm. Also das ist alles nicht... Bitte, bitte. Die sprechen so schön.
Okay.
Es geht so viel verloren in dieser Synchronfassung irgendwie. Nee, also
ich
wirklich.
Sag dann einfach, ich habe es ja im Original angeguckt.
Ja, aber das ist so schwierig, weil manchmal findet man Sachen toll und wenn man dann mit Leuten redet, die das ja nicht verstehen und dann stellt sich raus, naja, die haben halt die deutsche Fassung davon geguckt und dann ist das natürlich kein Wunder. Also insofern.
Ey, ich habe hier gerade noch was entdeckt, Sven.
Ja.
Entschuldige. Das sieht, glaube ich, aus wie eine Antwort von dir auf einen Kommentar an die Ina, dass sie mal Mojito probieren soll, wenn ihr Alkohol nicht schmeckt.
Genau, ja, genau.
Lese ich das hier richtig raus?
Ja, im Prinzip genau. Die hat nämlich gesagt, dass sie eigentlich keinen Alkohol trinkt, aber gerne würde und jetzt so aus Not irgendwie immer Wodka Energy trinkt. Aber Cider schmeckt ja ganz gut, und zwar Rhabarber Sommersby. Das schmeckt mir im Übrigen auch sehr gut. Ich trinke normalerweise auch gerne mal einen Cider. Deswegen dachte ich, vielleicht haben wir einen ähnlichen Geschmack. Dann probier doch mal ein Mojito. Mojito ist ein ganz leckeres Cocktail. Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Das schmeckt dir dann bestimmt irgendwie, denke ich. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz zu Angel sagen. Angel hat versteckte Sachen in unserem Video von Anything You Want entdeckt. Das ist soweit, das machen wir öfter mal. Wir verstecken einige Sachen in unseren Videos immer und machen dann meistens so Gewinnspiele. Wer die entdeckt, gewinnt irgendwas. Meistens ein Meet and Greet, was zurzeit natürlich auch nicht geht. Also wenn du Lust hast, guck dir unsere Videos mal genau an. Findest öfter mal Anspielungen. Genau. Und ansonsten muss man unserer Timeline von Facebook mal nach hinten, also weit nach hinten rutschen und mal durchlesen, was das überall wo versteckt war und was zu gewinnen gab und so. Gut, naja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche mit Basti. Und schauen wir, was der uns so zu berichten hat. Genau, von Inex.
Der hat wahrscheinlich auch das ein oder andere zu sagen.
Genau, vielleicht habt ihr ja Fragen, dann
wenn er sich erinnert.
Dann schickt die.
Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund bis dahin.
Genau. Und habt eine gute Woche.
Genau,
und wir
versuchen unser Bestes.
Das nächste Mal.
Na dann,
so machen wir
euch
das.
Wieder hin, Nachbarn.
Genau, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.